Entlang der Lebenslinie. Der Podcast des Gesundheitsmagazins für Mainfranken.
Die Krankenhauslandschaft erfährt gerade einen kalten Strukturwandel. 40 Kliniken haben bereits im letzten Jahr bundesweit Insolvenz angemeldet. Und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Dr. Gass, schätzt, dass dieses Jahr mindestens 80 weitere folgen werden. Die erschütternde Wahrheit auch hier in der Region ist, dass es sowohl für die Theresienklinik in Würzburg als auch für das Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt kein Weiter-so geben wird. Das ist auch der aktuelle Aufhänger und die Klammer, die meine beiden Gesprächspartner Walter Herbert, Leiter der Stiftung Jülospital und hier auch zuständig für das Klinikum Würzburg-Mitte, und Jürgen Winter, Geschäftsführer des Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt, heute hier miteinander verbindet. Einen schönen guten Morgen.
Morgen.
Derzeit überdenkt man eine strategische Partnerschaft des Klinikum Würzburg-Mitte mit der Theresienklinik, und ebenso gibt es Gespräche des Leopoldina-Krankenhauses mit dem Träger von St. Josef. Was hat Sie beide als Verantwortliche für Ihre Häuser veranlasst, hier in Kooperationsverhandlungen zu gehen?
Ich weiß nicht, ob jeder die Situation in Schweinfurt schon räumlich kennt. Das Krankenhaus St. Josef und das Leopoldina-Krankenhaus sind 1,5 Kilometer in etwa Luftlinie voneinander entfernt. Und wir haben bereits 2021 mit den Gesprächen begonnen, weil wir erkannt haben, dass sich sehr vieles ändern wird in der Krankenhauslandschaft aufgrund der Vorgaben, die damals schon an uns gerichtet wurde, aufgrund auch der Tatsache, dass an beiden Standorten Modernisierungsmaßnahmen in Millionenhöhe anstehen, wir gemeinsam uns überlegen sollten, wo wir in der Zukunft unsere Fachkräfte herbekommen, wie wir das Ganze regeln. Und von daher sind wir ins Gespräch gegangen. Durch die jetzt anstehende Krankenhausreform des Professor Lauterbach hat sich bewahrheitet, dass dieses Zusammengehen, dieses Miteinanderreden absolut sinnvoll war. Denn es ist klar, dass es zu Konzentrationsprozessen aufgrund der Krankenhausreform kommen wird. Und wir haben die Zeit genutzt, uns intensiv darüber Gedanken zu machen, auch mit externer Unterstützung. Wie kann denn eine zukunftsgerichtete, moderne Krankenhausversorgung für die Bevölkerung in Schweinfurt und in der Region Schweinfurt aussehen, und welche Rolle können wir da übernehmen? Aufgrund der aktuellen, wirklich sehr schwierigen finanziellen Situation aller Kliniken hat sich die Kongregation zwischenzeitlich entschieden, sich aus dem Bereich der Krankenhausversorgung zu verabschieden. Von daher sind die Kooperationsgespräche zwischenzeitlich Gespräche bezüglich einer Übernahme des Krankenhauses St. Josef durch die Stadt Schweinfurt gewichen. Und hier in Würzburg hat es sehr ähnliche Formen angenommen.
Ja, nach der Entscheidung der Erlöserschwestern, dass es in der Theresienklinik kein Weiter so geben wird, kamen die Schwestern auf uns zu mit der Frage, ob das Klinikum Würzburg-Mitte an der Nutzung der dortigen Räumlichkeiten interessiert ist. Und insofern finden momentan Überlegungen und Prüfungen statt, ob das Klinikum Würzburg-Mitte in den Räumen der Theresienklinik ein ambulantes OP-Zentrum einrichtet. Also hier geht es nicht um die Übernahme des Krankenhauses in seiner bestehenden Form, sondern tatsächlich um die Frage der Nutzung der Räumlichkeiten angesichts auch der Reformüberlegungen, die Ambulantisierung weiter voranzutreiben. Und hier greife ich auch den vom Kollegen genannten Aspekt der Entfernung auf. Der ist ja noch kürzer als zwischen den beiden Kliniken in Schweinfurt. Ich glaube, hier sind wir nur 500 Meter auseinander. Und von daher bietet es sich an, ambulantes Operieren dort zu organisieren.
Die Pressekonferenz mit nahezu allen unterfränkischen Klinikchefs Ende 23 legte genau hier den Finger in die Wunde. Die Wunde ist ein aufklaffendes Haushaltsloch. Die prekäre finanzielle Situation zwang bereits im letzten Jahr zahlreiche Kliniken dazu, Kredite aufzunehmen. Nicht zuletzt, um das Weihnachtsgeld an ihre Mitarbeitenden auszahlen zu können. Man könnte also sagen, es herrscht Alarmstufe Rot. Was bedeutet das nun für die stationäre Versorgung auch hier in der Region? Also müssen sich Patientinnen und Patienten Gedanken machen, dass es jetzt weniger zu essen gibt oder dass jetzt nur noch die Assistenten operieren? Wie ist das Szenario?
Nein, diese Sorgen müssen sich die Patientinnen und Patienten nicht machen. Sie sollen nach wie vor so gut behandelt werden wie bisher. Gleichzeitig ist es die prekäre Situation, die dadurch zum Ausdruck kommt. Die Patienten sollen es nicht merken. Und zugleich sind die Krankenhäuser in ihren wirtschaftlichen Ergebnissen völlig desolat, im Stich gelassen von der Politik. Wir kämpfen hier ums Überleben, so kann man es zugespitzt sagen. Und der Patient soll aber an seiner Betreuung überhaupt nichts spüren.
Welche konkreten Maßnahmen würden Sie als zielführend erachten, um ein weiteres Kliniksterben zu verhindern, da die angestrebte Krankenhausreform ja vermutlich erst 2027 greifen wird?
Zum einen ist festzustellen, für die Finanzierung der Betriebskosten, also des Betriebes, des Krankenhausbetriebes, ist einzig und ausschließlich der Bund zuständig. Er gibt die Rahmenbedingungen vor, in denen wir handeln können und unsere Patienten betreuen können. Von daher ist unser Wunsch, unsere Erwartungshaltung, es ist kein Wunsch mehr, es ist eine Erwartungshaltung, damit wir das, was auch der Kollege Walter Herbert gerade skizziert hat, was wir an Versorgungsniveau halten möchten, dass auf Bundesebene für das Jahr 2024 und die Folgejahre bis zum Greifen der Krankenhausreform die Kostensteigerungen, sei es Personalkosten, sei es Sachkosten, also das, was auch die Inflation mit sich gebracht wird, dass das vollständig gegenfinanziert wird. Und dazu gibt es Instrumentarien, indem man nämlich den Veränderungswert, das ist eine Kennzahl, die für uns ganz wesentlich ist, was die Budgetentwicklung anbelangt, dass dieser Veränderungswert einfach den Rahmenbedingungen, den Kostenentwicklungen zu 100% angepasst wird. Und zwar sofort, beginnend ab diesem Jahr 2024 bis zum Greifen der Krankenhausreform.
Das momentan vorliegende Eckpunktepapier der Krankenhausreform setzt auf ambulant vor stationär. Wie stehen Sie dazu?
Auch hier ist festzuhalten, dass die Medizin natürlich sich weiterentwickelt hat, sodass Behandlungen, die vormals primär stationär durchgeführt wurden, zwischenzeitlich auch durchaus mit guten Ergebnissen und guter Qualität auch ambulant durchgeführt werden können. Auch da seitens der Krankenhäuser Bereitschaft, hier mitzuwirken, sich darauf einzustellen, entsprechendes Behandlungsangebot zu verändern, anzupassen, um auch im ambulanten Bereich stärker aktiv zu werden. Was es dazu braucht, ist auch klar, nochmal Rahmenbedingungen, auf die verlässlich sind, sei es jetzt von den strukturellen Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen, und zweitens auch, was das Finanzielle anbelangt. Wenn wir eine gute Gesundheitsversorgung stationär wie ambulant haben möchte für die Zukunft, dann muss man beide Bereiche gemeinsam bedenken, beplanen und auch reformieren. Weil ambulantes Operieren, wie es gefordert wird, wird nur dann funktionieren, wenn auch entsprechend dann die Nachsorge im ambulanten Bereich gewährleistet wird. Und das ist momentan eben ein anderer Sektor mit einer anderen Vergütung. Von daher auch hier die Frage, wo soll es da hingehen?
Ich denke, bei all den Überlegungen, die im Grunde durchaus nachvollziehbar sind, darf der Patient ja nicht aus dem Fokus geraten, muss die Individualität Beachtung finden, muss berücksichtigt werden, in welche Situation der Mensch in seiner jeweiligen Krankheitsphase sich befindet, ob er eben der Ältere ist, der mit mehreren Krankheiten behaftet ist, geht es dann überhaupt, ihn ambulant zu operieren? Hierauf Rücksicht zu nehmen, das muss uns immer noch überlassen sein und muss die Entscheidung letzten Endes auch des Arztes sein, kann er ambulant operiert werden, Wenn ja, dann soll das der Weg sein. Wenn nein, dann darf es wieder nicht zu Lasten des Systems und insbesondere nicht zu Lasten der Menschen gehen.
Was ich aber dann ändern muss, und da natürlich macht es auch durchaus Sinn, dass genau dieses ambulante Versorgungsspektrum an den Kliniken abgebildet wird, ist entscheidend, dass diese Misstrauenskultur im Gesundheitswesen und im Krankenhauswesen ein Ende findet. Weil wir müssen ja, nachdem wir die Entscheidung für den Patienten getroffen haben, ihn zum Beispiel nicht ambulant, sondern eher stationär aufgrund Multimorbidität, aufgrund der sozialen Rahmenbedingungen stationär zu behandeln, müssen wir das im Nachgang mit viel Aufwand rechtfertigen gegenüber dem medizinischen Dienst, den Krankenkassen, teilweise auch vor Gericht letztendlich auf unsere Vergütung klagen. Und das muss aufhören. Da geht viel zu viel an Ressourcen verloren für ein Monstrum an Kontrollbürokratie.
Ebenso soll laut Karl Lauterbach spätestens im April 2024 ein Transparenzportal online gehen, was die Qualität der einzelnen Häuser bewertet. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
Davon halte ich überhaupt nichts. Die Situation ist ja heute schon so, dass die Kliniken Qualitätsberichte schreiben, die auch veröffentlichen. Diese ermöglichen dem Patienten, sich zu orientieren. Und bei der ganzen Diskussion habe ich bislang noch nicht gehört, dass auch der Hausarzt oder der Facharzt noch eine Rolle spielen soll. Der ist ja bisher auch der Ratgeber des Patienten, der gibt ihm eine Empfehlung. Wenn eine Operation ansteht, dann werden ihm 1, 2, 3 Häuser empfohlen, aus denen er dann wählen kann, wo er sich dann entscheiden kann, auch nach eigener Einschätzung nochmal. Ein Transparenzregister bringt wieder ein neues Verfahren, schafft neue Strukturen, verursacht neue Kosten und momentan haben wir ganz andere Sorgen als dieses Transparenzgesetz. Momentan geht es darum, das Überleben der Krankenhäuser durch eine auskömmliche Finanzierung durch den Bund sicherzustellen.
Meine Meinung zu diesem Vorhaben von Herrn Professor Lauterbach, das er ja sehr, sehr hoch gehängt hat. Erstens, seine Art der Kommunikation ist desaströs. Generell gewissen Einrichtungen, vor allem kleineren Einrichtungen, die Qualität pauschal abzusprechen, was er ja in der Begründung für sein Transparenzregister auch unter anderem mit anführt, kann man so nicht stehen lassen. Was mich wirklich geärgert hat, auch bei der Verlautbarung seines Vorhabens, ich habe mir die Pressekonferenz angehört, dass ihm so wichtig ist, das auch wieder straf zu bewähren. Ja, wenn die Geschäftsführer diese Daten nicht so wie gewünscht liefern, welches Bild hat er eigentlich von uns in den Kliniken? Was ist da passiert seit der Pandemie, dass er so über uns spricht und denkt?
2/3 der Häuser in Unterfranken haben alle derzeit das gleiche Problem. Sie schreiben rote Zahlen. Das deutet ja nicht unbedingt auf einen Managementfehler einzelner Klinikchefs hin, sondern eher auf einen Systemfehler. Und da schließt sich für mich jetzt die Frage an, wie konnte das System so krank werden, dass es nun am Tropf der Politik hängt?
Ich will das betonen, dass da überhaupt keine Managementfehler vorliegen, sondern dass es tatsächlich systematisch bedingt ist. Das System ist krank, wie Sie sagen. Ich meine schon, dass es seit einigen Jahren krank ist. Das DRG-System hat sich zunehmend zum ökonomisch bestimmten Krankenhaussystem entwickelt, bei dem die Ökonomisierung übertrieben wurde, so sagt es ja auch Herr Lauterbach, der das System mitkonstruiert hat, damals vor 20 Jahren. Und jetzt soll durch einen Reformprozess dieser Ökonomisierungsgedanke abgeschwächt werden. Das ist ein richtiger Ansatz, aber momentan stehen wir in dieser desolaten Situation, weil uns die Kosten nicht mehr gegeben werden, die wir benötigen, um die Krankenhausbehandlung umfassend zu realisieren. Das heißt, es gibt keinen Inflationsausgleich, insbesondere seit der unsäglichen Kriegsentwicklung in der Ukraine, seit also Anfang 2022. Hier sind Defizite bedingt dadurch, dass der Bund seine Verpflichtung die Betriebskosten für die Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen, nicht mehr umfassend erfüllt.
Das DRG-System, das Fallpauschalensystem, wurde ja 2005 aus verschiedenen Gründen eingeführt. Ein Grund war auch, neben der mehr Transparenz ins Leistungsgeschehen zu bekommen, war natürlich auch, dass auch da schon der Wunsch war, dass es zu Konzentrationsprozessen kommt. Und warum? Wodurch bedingt? Wie ist der Mechanismus im DRG-System? Das DRG-System ist nur dann auskömmlich für die einzelne Klinik, wenn sie immer mehr vom Gleichen macht. Ja, immer mehr vom Gleichen und das immer günstiger. Das war der Ansatz. Und beim DRG-System, sodass es letztendlich damals schon angedacht wird, dass es zu einer Marktbereinigung kommt. Dem war dann nur nicht so. Warum nicht? Weil die Kliniken sich gut mit diesem System auch arrangiert haben und ihr Bestes getan haben, in dem System, dem Fallpauschalensystem, für die einzelne Klinik das Optimale zu verwirklichen. Jetzt will man das, den Druck auf die Kliniken verschärfen, nicht mehr über das DRG-System, sondern einfach, indem man den Kliniken nicht das Geld gibt, was sie wirklich nachweisbar für das jetzige Leistungsniveau benötigen. Man hofft, dass gewisse Träger dann entscheiden, sich ganz zurückzuziehen, dass die Kommunen teilweise die Kosten übernehmen oder was auch Wunschdenken des Gesundheitsministers, des Bundesgesundheitsministers ist, dass die Länder teilweise mehr Geld in ihr System, in das Krankenhaussystem, das wäre aber systemwidrig, stecken.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnern Walter Herbert und Jürgen Winter für die offenen Worte und drücke die Daumen, dass es für die Theresienklinik, aber auch für das Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt eine gute Lösung geben wird.
Im Gespräch mit Experten aus der Region. Der Podcast des Gesundheitsmagazins Lebenslinie.